Hallo zusammen und willkommen zu Mord hoch 2, unserem Podcast, in dem es um wahre Mord- und Vermisstenfälle geht. Ich bin Nadine Darachar.
Und mein Name ist Sarah Wedler. Die Fälle, die wir besprechen, sind weder auf ein Land festgelegt, noch unterscheiden wir zwischen geklärt, ungeklärt, bekannt oder unbekannt.
Wenn ihr später über das Verbrechen diskutiert oder es kommentiert, dann bitten wir euch um einen respektvollen Umgang mit allen Beteiligten. Hinweise zu möglichen Triggern findet ihr, falls vorhanden, in der Folgenbeschreibung. Sarah, wie geht's dir? Bist du gut erholt?
Ich bin super gut erholt. Ich freue mich aber auch jetzt nach der kleinen Pause wieder loszulegen.
Ja, kleine Pause, weil wir waren ja ein paar Tage in einem Wellnessurlaub. Wir haben so einen richtig schönen Mädchentrip gemacht und das sollte eigentlich eine Auszeit werden. Wir wollten so ein bisschen Cocktails trinken, die Gegend erkunden, im Spa unterwegs sein, schwimmen, Sauna, Massage, sowas eben. Aber wie sollte es anders sein? Uns ist ein Fall dazwischen gekommen, und zwar der Fall, den wir euch heute mitgebracht haben. Sarah, magst du mal erzählen, wann und wie du auf diesen Fall aufmerksam geworden bist?
Ja, ich bin ja so ein kleiner Langweiler, ne? Und ich habe darum im Auto mir einen Radiosender angemacht, wo nur geredet wurde. Das war irgendwie so ein Infosender, da gab es überhaupt gar keine Musik.
Und warum? Weil es keine Oldies gab? Da hast du gedacht, okay, wenn es keine Oldies gibt, dann höre ich mir wenigstens Leute an, die
alt sind. Nee, ich brauche das manchmal einfach. Ich brauche manchmal einfach Input. Und die meiste Zeit ging es da aber um so Sachen wie, warum die Farbe Rot früher nur von Männern getragen wurde und die Farbe Blau nur von Frauen. Das wusste ich auch noch nicht vorher. Aber irgendwann kamen dann Nachrichten und da ging es plötzlich um einen Fall. Jetzt hätten die geahnt, dass so eine True-Crime-Tussi zuhört.
Ja, und ich weiß noch, du bist dann wiedergekommen, du bist in den Wellness-Bereich reingekommen. Ich lag da so ganz entspannt und war eigentlich gar nicht im Crime-Modus. Und dann hast du mir erzählt, dass du gerade in den Nachrichten was über einen vermissten Fall gehört hast. Und zwar von einer Frau, die vor 14 Jahren verschwunden ist und deren Fehlen aber jetzt erst aufgefallen ist. Und bei mir ist da dann sofort das Kopfkino losgegangen und ich habe in meinem Kopf einfach automatisch mehrere Szenarien irgendwie so durchgespielt und überlegt, wie das einfach sein kann, dass jemand 14 Jahre lang vermisst wird, beziehungsweise nicht vermisst wird, also verschwindet, aber eben nicht vermisst wird und nicht vermisst gemeldet wird. Und ich bin dann irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass es sich dabei wahrscheinlich um eine ältere Frau irgendwie handeln muss, dass vielleicht im Zuge von irgendeiner Erbgeschichte oder sowas aufgefallen ist, dass sie schon ja seit längerer Zeit einfach nicht mehr da ist. Ich habe gedacht, die Frau lebt vielleicht alleine in einem Haus oder einer Wohnung, vielleicht Eigentum oder so, das dann auch nicht weiter auffällt, wenn sie keine Miete mehr bezahlt und dass es deshalb einfach so lange Zeit gedauert hat, bis eben jemand aufgefallen ist, dass dieser Mensch nicht mehr da ist.
Typisches Autorenhirn, ne? Du bekommst so ein Fitzel hingeworfen und direkt, ach, das war bestimmt so oder so oder so oder wie könnte das gewesen sein, welche Geschichte passt? Aber nein, diese Geschichte passte nicht.
Nee, das stimmt. Ich habe mir einfach wirklich erstmal was zurechtgesponnen, bevor ich dann angefangen habe zu googeln. Und naja, zu dem Zeitpunkt habe ich aber auch noch gar nicht gegoogelt. Du hast dann erstmal weitererzählt und hast dann irgendwie diese ganzen Szenarien, die ich im Kopf hatte, mit einem Schlag zerstört. Und du hast dann mir nämlich gesagt, dass diese Frau 26 Jahre alt war, als sie verschwunden ist. Und ich habe das dann erstmal gar nicht verstehen können. Und dann ging es wieder weiter. Ja, und ich habe mich dann gefragt, wie das sein kann. Und dann sind meine Gedanken erstmal direkt in Richtung Obdachlosigkeit gegangen. Vielleicht irgendwie eine Sexarbeiterin, vielleicht sogar eine junge Frau, die durch Menschenhandel oder sowas nach Deutschland gekommen ist, die dann eben keiner vermisst meldet, die vielleicht keine sozialen Kontakte hat oder so. Ja, solche Sachen sind mir dann als nächstes durch den Kopf gegangen. Aber auch das ist so alles zerstört. Du hast mir dann nämlich gesagt, dass es sich um eine junge Mutter von 3 Kindern handeln würde. Ja, und da spätestens hattest du mich dann und ich habe dann tatsächlich mal angefangen, den Fall zu googeln. Ja, und der hat mich dann auch einfach irgendwie nicht mehr losgelassen.
Ja, das war auch die Stelle, wo ich dann beim Radiohören echt hellhörig geworden bin, weil ich habe mir so gedacht, irgendwer muss sich ja dann an ihrer Stelle um die Kinder gekümmert haben und dieser Person oder diesen Personen muss doch aufgefallen sein, dass sie auf einmal nicht mehr da ist. Und dann habe ich mir so überlegt, okay, vielleicht waren die Kinder ja auch schon alt genug, dass sie sich um sich selbst kümmern konnten oder dass sich ein älteres Geschwister um die beiden anderen kümmert. Aber dann habe ich mir das mal so durchgerechnet und die verschwundene Frau ist ja erst 26 Jahre alt gewesen. Also so groß, so alt können ihre Kinder da ja eigentlich noch nicht gewesen sein. Und ja, an dieser Stelle hatte der Fall mich dann auch total gecatcht und deswegen verstehe ich richtig gut, dass das bei dir genauso war.
Ja, ich glaube, bei mir war zu irgendeinem Zeitpunkt das Interesse an dem Fall dann auch sogar ein bisschen größer als bei dir. Ich habe mich dann nämlich direkt ans Schreiben gesetzt. Und so kommt es jetzt, dass wir heute den mysteriösen Fall von Heidi de Sieper behandeln.
Ein Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Ekaterina Georgescu wurde am 24. August 1971 geboren. Sie schloss ein juristisches Studium ab und begann in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten. Am 13. Juli 2003 machte sie ihr Glück perfekt, indem sie den 31-jährigen Claudio Burka heiratete. Die beiden bekamen einen Sohn, doch lange sollte das Glück nicht anhalten. In der Ehe begann es zu kriseln und Claudio und Ekaterina haben über eine Trennung nachgedacht. Dem Sohn zuliebe sind sie jedoch zusammengeblieben, doch irgendwann wollte Ekaterina plötzlich die Scheidung. Ein fataler Entschluss, der sie eventuell das Leben kostete? Fest steht nur, irgendwas muss zwischen August und September 2006 vorgefallen sein, denn zu diesem Zeitpunkt verschwand die junge Mutter plötzlich spurlos.
Und hiermit möchten wir euch unseren heutigen Werbepartner Detective Dogs vorstellen. Wir werden immer mal wieder gefragt, was wir so in unserer Freizeit machen, wenn wir nicht gerade für True-Crime-Fälle recherchieren oder Krimis schreiben. Und ganz ehrlich, die Antwort wird euch wahrscheinlich ein bisschen enttäuschen, denn wir machen Krimispiele. Ja, richtig gehört. Ob alleine, nur wir zwei zusammen oder in einer größeren Gruppe, wir lieben einfach Spieleabende, an denen man rätseln und gleichzeitig richtig viel Spaß haben kann.
Und genau aus diesem Grund waren wir wirklich begeistert, als wir die neuen Crime-Spiele von Detective Dogs entdeckt haben. Wir haben uns sofort auf den Fall von Ekaterina Georgescu gestürzt, da dieser von einem wahren Verbrechen inspiriert worden ist. Und wir waren absolut begeistert, vor allem von dem, was die Akte über Ekaterina enthalten hat. Neben allerlei Papieren gab es Fotos, eine Geldbörse, einen USB-Stick und sogar eine Duftprobe. Ihr merkt es schon, bei Detective Dogs bekommt ihr liebevoll gestaltete Fallakten für eine authentische Ermittlungsatmosphäre. Die Beweise helfen euch dabei, den Fall Schritt für Schritt aufzuklären.
Der Mord in Rumänien ist aber natürlich nicht der einzige Fall, den ihr bei Detective Dogs nachspielen könnt. Es gibt auch noch viele andere spannende Fälle, wie der Mord auf Sylt, bei dem die einflussreiche Karin Faber tot aufgefunden wurde, oder der Raub in Berlin, bei dem ihr einem skrupellosen Einbrecher das Handwerk legen müsst. Jeder Fall ist anders, aber alle sind mit so vielen Details und Wendungen gespickt, dass es nie langweilig wird. Und ihr müsst auch nicht unbedingt True-Crime-Fans sein, um mit Detective Dogs einen schönen Abend zu haben. Die Spiele eignen sich für alle, die gerne rätseln oder einfach Spaß an einem gemütlichen, gemeinsamen Event haben.
Für alle, die genau wie wir jetzt auch Lust bekommen haben, in die Welt der Kriminalermittlungen einzutauchen oder einfach ein spannendes Geschenk für Ostern suchen, wir haben einen exklusiven Rabattcode für euch. Wenn ihr euch eines der Detective Dogs Spiele bestellt, bekommt ihr mit Mord20, Mord groß geschrieben, einen 20%igen Rabatt auf eure Bestellung. Klickt unbedingt auf den Link in den Shownotes.
Die Spiele sind übrigens perfekt, um die Zeit von Dienstag bis Dienstag, also zwischen zwei Mord hoch zwei Folgen, zu überbrücken. Also, wenn ihr genauso crime-verrückt seid wie wir, dann schaut euch die Spiele an und werdet selbst zum Ermittler. Viel Spaß dabei!
Viel Spaß!
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Dieser Fall ist zwar 14 Jahre alt, aber gleichzeitig so aktuell wie nie. Die Polizei hat nämlich erst vor kurzer Zeit damit angefangen zu ermitteln, denn niemand wusste bis dato, dass Heidi vermisst wird. Wir reisen diesmal also nicht in der Zeit zurück, allerdings nehmen wir euch wieder mit in ein anderes Land. Diesmal geht es nach Belgien, genauer gesagt nach Balen. Balen ist eine Gemeinde in der Provinz Antwerpen und liegt in der Region Flandern. Die Gemeinde erstreckt sich über eine Fläche von 72,88 Quadratkilometern und hatte im Jahr 2022 eine Bevölkerung von ca. 23.000 Einwohnern. Die Landschaft ist bekannt für ihre sanften Hügel, Wälder und Heidelandschaften. Ihr hört es also schon, es ist dort idyllisch und vor allen Dingen ist es dort klein. Umso verwunderlicher ist es, dass erst im Jahr 2024 auffiel, dass eine Bewohnerin des 23.000 Seelenortes nicht mehr da ist, wo sie sein sollte. Es ist eher dem Zufall zu verdanken, dass Heidis Verschwinden irgendwann aufgefallen ist. Wie ihr anfangs schon gehört habt, hat Heidi drei Kinder. Und eines Tages wollte die Schule eines ihrer Kinder Heidi kontaktieren. Und erst zu diesem Zeitpunkt fiel auf, dass Heidi verschwunden ist. Die Behörden wurden also nur auf ihr Verschwinden aufmerksam, weil die Schule sich wunderte, dass sie Heidi nicht erreichen konnte.
Ich finde es aber schon irgendwie krass. Also 14 Jahre ist sie verschwunden und dann ist das die Schule des Kindes, die dann so den Stein ins Rollen bringt?
Ja, ich finde das auch so erstaunlich, dass die Behörden das ernst genommen haben. Also normalerweise wird doch immer sowas von einem Bereich in den nächsten geschoben und jeder fühlt sich irgendwie nicht richtig zuständig dafür. Vor allen Dingen, naja, also es ist ja nicht mal so, wenn sich jetzt Angehörige an die Polizei zum Beispiel wenden und sagen, Person XY ist vermisst und dann heißt es, ja, die ist 26 Jahre alt, die darf ihren Aufenthaltsort frei wählen. Wenn jetzt aber nach 14 Jahren dann die Schule da ankommt und sagt, ja, wir haben irgendwie das Gefühl, diese Frau existiert nicht mehr, die ist irgendwie verschwunden. Dass die Polizei das dann plötzlich so ernst nimmt oder die Behörden das so ernst nehmen, das finde ich schon extrem erstaunlich.
Ja, das wundert mich auch, aber wer weiß, ich meine, du hast ja gerade erzählt, das ist ein kleiner Ort. Vielleicht gab es da ja schon Gerüchte und man hat irgendwie nur darauf gewartet, dass irgendwer so der Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt. Das war vielleicht dann diese Meldung von der Schule so. Die Mutter ist nicht auffindbar. Also vielleicht gab es da vorher schon Getuschel oder so, dass die schon mal so ein bisschen sensibilisiert waren.
Ja, weiß ich nicht. Kann gut sein. Ich finde es auf jeden Fall echt bemerkenswert, dass da dann doch so schnell was passiert ist, als es dann bekannt wurde. Natürlich hat es lange gedauert, bis es bekannt wurde, aber als es bekannt wurde, ist ja dann doch recht schnell gehandelt worden.
Bevor es jetzt weiter um Heidis Verschwinden geht, gucken wir uns aber erstmal an, wer sie überhaupt ist.
Heidi wurde am 12. März 1984 geboren. Sie wächst in Merksem in Belgien auf und besucht als Teenagerin eine Friseurschule in Dörne. Laut einigen Zeitungsberichten hatte Heidi eine schwierige Kindheit und bricht den Kontakt zu ihrer Familie ab, kaum dass sie volljährig geworden ist. Dadurch lässt sich also schon mal erklären, warum ihre Familie sie nicht als vermisst gemeldet hat. Heidi ist mit 18 von zu Hause ausgezogen und mit ihrem Freund zusammengezogen. Die beiden wohnen jetzt ab sofort gemeinsam in Balen. Sie leben in einer ruhigen Straße in einem Mietshaus und bekommen auch bald ihr erstes gemeinsames Kind. Doch bei einem Kind soll es nicht bleiben. Heidi und ihr Freund haben zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 3 gemeinsame Söhne im Alter von 2, 3 und 7 Jahren.
Ja, ich frage mich, ob die Kinder denn gar nichts gesagt haben. Dem muss ja also logischerweise aufgefallen sein, dass ihre Mutter nicht mehr da ist und die müssen sie ja auch total vermisst haben. Und mich wundert das irgendwie absolut, dass die nicht irgendwie mehr erzählt haben im Kindergarten, in der Schule und so. Die Schule muss ja aus irgendwelchen Gründen gedacht haben, dass die Mutter ja noch mit dem gemeinsamen Haushalt lebt oder so, sonst hätten sie ja gar nicht am Telefon nach ihr gefragt.
Ja, zumal das Verhältnis zwischen Heidi und ihren Kindern ja auch sehr eng und liebevoll gewesen zu sein scheint. Im Internet kann man auf jeden Fall viele Bilder finden, die Heidi mit ihren Kindern gemeinsam zeigen. Auf einem Foto schiebt die hübsche junge Mutter mit den langen blonden Haaren einen Kinderwagen. Neben ihr läuft ihr Freund, der einen Hund an der Leine hält. Auf einem anderen Bild sitzt sie auf dem Sofa und hält ihren kleinen Sohn fest, der einen niedlichen hellblauen Pullover trägt. Auf der Lehne des Sofas sitzt ein riesiges Kuscheltier. Auf einem weiteren Foto steht sie in der Küche und backt mit ihrem Sohn gemeinsam Cupcakes. Es sind Fotos aus einer glücklichen Zeit. So erscheint es jedenfalls als Betrachter. Doch wie so oft drückt der Schein auf die eine oder andere Art. Denn offenbar ist bei Heidi nicht alles in Ordnung.
Nachdem sich die Schule des Sohnes 2024 an die Behörden wendet, fällt erstmals auf, dass Heidi nicht mehr da ist. Es wird dann sofort der Lebenspartner von ihr befragt und an diesem Punkt, also als ich das gelesen habe, kam ich dann überhaupt nicht mehr klar. Natürlich, die Kinder müssen ja von irgendwem versorgt worden sein, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Aber mir waren die Umstände zu dem Zeitpunkt halt noch nicht so bewusst. Und als ich dann erfahren habe, dass die Kinder immer noch beim Vater leben, also bei dem Lebensgefährten von Heidi, und dass es trotzdem möglich ist, dass sie 14 Jahre lang verschwunden blieb, da habe ich mich wirklich gefragt, wie kann das sein? Und ich war dann sowas von gespannt auf die Erklärung von diesem Mann. Und er lieferte dann auch eine, und zwar erzählte er, dass Heidi von einem Tag auf den nächsten plötzlich verschwunden sei. Er habe festgestellt, dass auch all ihre Habseligkeiten, darunter ihr Geld und ihre Kleidung, fort sind. Und er sei dann davon ausgegangen, dass Heidi ein neues Leben begonnen hat. Er nennt dann auch einen Ort, an dem er sich vorstellen könnte, dass Heidi dorthin geflohen sei, nämlich Spanien.
Ja, das ist jetzt wieder so ein Fall. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es ist eine laufende Ermittlung und ich möchte auch niemanden verdächtigen. Aber ich finde diese Fälle, bei denen Männer erzählen, dass die Frau ganz plötzlich einfach verschwunden ist, wahrscheinlich in irgendein schönes südliches Land, wo sie ein neues Leben begonnen hat, immer ein bisschen fragwürdig. Erst recht, wenn Kinder im Spiel sind, die von dieser Frau dann ganz plötzlich alleine gelassen worden sind.
Ja, das hat mich zuerst auch gewundert und das hat natürlich auch alle anderen gewundert, also die Presse und die Öffentlichkeit. Jeder hat jetzt diesem Mann vorgeworfen, dass er sie nicht als vermisst gemeldet hat und ihn irgendwie verdächtigt. Der Vater der Kinder hatte nach Heidis Verschwinden also mit viel Misstrauen zu tun. Er erzählt, dass ihm nach ihrem Verschwinden nicht geglaubt wurde und die Leute dachten, dass er etwas damit zu tun hat. Er selbst wisse aber, dass er die Wahrheit sagt. Trotzdem wurde überall natürlich diese Frage laut, die du dir jetzt eben auch gestellt hast. Wie kann das sein? Warum lässt eine junge Mutter ihre Kinder alleine?
Und ich habe dann aber auch einen Zeitungsartikel gefunden, in dem zumindest eine Erklärung von seiner Seite aus dafür geliefert wurde, wie das sein kann. Er erklärt jetzt, dass Heidi drogenabhängig gewesen sei und dass er es irgendwann nicht mehr ausgehalten habe und ihr deshalb, und auch der Kinder zuliebe natürlich, ein Ultimatum gestellt habe. Und er hat deshalb zu ihr gesagt, dass sie entweder mit den Drogen aufhören solle oder eben gehen müsse. Und jetzt folgt ein Zitat von einer Situation, die der Ex-Freund schildert. Er erzählt dort: Ich habe sie gebeten, zwischen den Drogen und den Kindern zu entscheiden. Ich musste viel arbeiten und einmal, als ich von der Arbeit kam, fand ich sie groggy in einem Stuhl sitzend. Auf dem Tisch befand sich Speed. Die Kinder waren noch klein und liefen herum, das ist nicht in Ordnung. Deshalb habe ich ihr dieses Ultimatum gestellt, nach welchem ich sie nie wieder gesehen oder mit ihr gesprochen habe. Er hat Heidis Verschwinden also als Reaktion auf sein Ultimatum gedeutet. Mit anderen Worten, er ging jetzt also davon aus, dass Heidi sich nicht von den Drogen abwenden wollte, sondern sich lieber von ihrer Familie abgewendet hat und dass sie aus diesem Grund eben gegangen ist. Und er vermutet sie, wie eben schon gesagt, in Spanien.
Boah, ich stelle mir das gerade so traurig vor, weil irgendwie sowas muss er den Kindern ja dann wahrscheinlich auch erzählt haben, oder? Und die werden ja dann in dem Glauben zurückgeblieben sein, dass ihre Mutter sie wahrscheinlich gar nicht richtig geliebt hat.
Ja, aber wenn wir davon ausgehen, dass das die Wahrheit ist, was er sagt, was hätte er den Kindern sonst erzählen sollen? Denn irgendwelche Lügen auftischen wäre jetzt auch nicht gut gewesen, aber ich stimme dir da voll und ganz zu. Für die Kinder ist es so oder so absolut traurig, wenn du irgendwie erfährst, deine Mutter entscheidet sich gegen dich, weil sie sich ja für ihre Sucht und für die Drogen entscheidet. Ich weiß, das ist nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung. Eine Sucht ist eine Krankheit und man kann sich da nicht einfach so gegenstellen. Trotzdem, ja, würde man sich ja wahrscheinlich, also erstens glaube ich, bringt man als Kind dafür nicht ganz so viel Verständnis auf. Man würde sich ja natürlich mehr wünschen, dass die Mutter irgendwie kämpft und es zumindest versucht und nicht einfach ihre Taschen packt und geht bei dem ersten Ultimatum, das ihr gestellt wird.
Na, weißt du, woran mich das gerade irgendwie erinnert?
Nee.
An hartes Deutschland.
Hartes Deutschland, das ist das mit den Drogensüchtigen.
Genau, also für alle da draußen, die das nicht kennen, das ist eine Sendung, die quasi Drogensüchtige und Obdachlose in ihrem Leben begleitet. Und das auch ziemlich schonungslos zeigt. Da gibt es nämlich ziemlich oft Situationen, wo man genau das sieht, was du gerade gesagt hast, dass die Kinder von Drogensüchtigen sich eigentlich wünschen, dass die Eltern trotz ihrer Probleme in ihrem Leben irgendwie bleiben und irgendwie stattfinden. Da fällt mir nämlich Karin ein aus Frankfurt. Ich weiß nicht, ob du dich an sie erinnerst?
Nicht so richtig.
Also sie war, ich glaube, sie ist inzwischen verstorben, schon seit mehreren Jahrzehnten drogensüchtig und auf der Straße und hat aber immer mal wieder von ihren Kindern erzählt, die sie wohl auch mal zu Weihnachten oder zu anderen Festen eingeladen haben und versucht haben, sie zu integrieren, trotz ihrer Obdachlosigkeit, trotz ihrer echt prekären Situation.
Ja, gut, das ist dann schon irgendwie wirklich traurig, wenn man wirklich sieht, die möchten den Kontakt halten. Und ich erinnere mich aber an was, ich kann jetzt aber keine Namen nennen, das habe ich mir nicht gemerkt, aber da war so ein junger Mann, der irgendwie auch ständig ein Ultimatum gestellt bekommen hat, allerdings von seinem Sohn. Und der Sohn war, glaube ich, 10 oder 12. Und das finde ich auch so unglaublich traurig, dass die Kinder schon die Eltern dann ja unter Druck setzen müssen oder es zumindest versuchen, um die irgendwie wieder zurückzubekommen und denen sagen, ja, wenn du es jetzt nicht schaffst, mit den Drogen aufzuhören, dann haben wir keinen Kontakt mehr und so.
Ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Der Sohn meinte dann immer, das ist aber wirklich deine letzte Chance und so. Und man sieht halt immer, wie die Familie noch festhalten an den Leuten und wie aber bei den Süchtigen dann oft eben einfach die Sucht übermächtig ist und der Kontakt zur Familie dann wieder und wieder an der Drogenbeschaffung oder der Sucht an sich scheitert.
Ja, und ich habe mich ja irgendwie gefragt, wie es sein kann, dass die Schule zu Hause angerufen hat und die Mutter sprechen wollte und ob die gar nicht wussten, dass die Mutter halt verschwunden ist. Und ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass in diesem Zusammenhang es den Kindern vielleicht auch einfach unangenehm war, wenn sie wirklich vom Vater erfahren haben, dass die Mutter sie für Drogen verlassen hat, dass sie das vielleicht einfach dann auch nicht so nach außen tragen wollten. Vielleicht haben sie ja einfach nach außen heile Welt gespielt oder so, kann ja auch sein. Es könnte ja sein, dass die Kinder dann in der Schule trotzdem irgendwas von ihrer Mutter erzählt haben oder sowas. Ja, sonst kann ich mir irgendwie nicht erklären, wie es dazu kam, dass sich die Lehrer eben gewundert haben und Heidi eben als vermisst gemeldet haben. Wenn man das so hört, geht man ja eigentlich erstmal davon aus, dass der Vater der Kinder eben alleinerziehend war und die Kinder dann eben auch alleine in der Schule angemeldet hat und ja überall auch alleine aufgetreten ist, also beispielsweise bei Elternabenden oder bei irgendwelchen Aufführungen von den Kindern. Ja, und ich frage mich halt einfach, wie man nach so langer Zeit plötzlich auf die Idee kommt, mit der Mutter sprechen zu wollen und ja, dass man plötzlich auf die Idee kommt zu sagen, ja, die fehlt irgendwie, wo ist die denn?
Die Frage habe ich mir auch gestellt, konnte aber bei der Recherche überhaupt nichts dazu finden und ich bin echt gespannt, ob da vielleicht irgendwann nochmal mehr Infos zu rauskommen.
Ich hoffe generell, dass über den Fall bald noch mehr bekannt wird, weil der ist jetzt wirklich gerade extrem aktuell und es war auch echt schwierig, da Artikel zuzufinden. Ich glaube, ich habe niederländische, englische, ich habe alles Mögliche dazu gelesen. Ja, zumindest konnte ich aber über den Vater noch ein bisschen mehr finden. Und zwar scheint es jetzt so zu sein, dass er nicht vollkommen untätig geblieben ist. Nachdem er festgestellt hat, dass Heidi verschwunden ist und auch ihre Habseligkeiten weg sind, will er angefangen haben, sie zu suchen. Und zwar gemeinsam mit den Kindern. Leider blieb seine Suche ohne Erfolg. Auf die Frage hin, warum er nicht spätestens dann eine Vermisstenanzeige aufgegeben hat, sagt er, dass er nicht wollte, dass sich Heidi unter Druck gesetzt fühlt. Er meint, Zitat, »Wenn sie sich verfolgt fühlt, flüchtet sie nur noch weiter.« Ihr Partner oder, naja, besser gesagt wahrscheinlich mittlerweile der Ex-Partner, sagt aber auch, dass er beispielsweise einmal im Zusammenhang mit dem Kindergeld erwähnt habe, dass Heidi nicht mehr da wäre, dass sie verschwunden sei, dass darauf aber vom Amt nicht weiter eingegangen worden sei. In diesem Zusammenhang stand in dem entsprechenden Artikel noch, dass die Kinder jahrelang in einer Einrichtung gelebt haben, aber schließlich zu ihm zurückkehrten. Und auch da frage ich mich jetzt, wie das denn vonstatten gegangen sein soll, wenn das denn stimmt, was in diesem Artikel steht. Aus welchen Gründen sollten die Kinder nicht mit dem Vater gelebt haben, sondern in eine Einrichtung gegeben worden sein? Wurden sie ihm irgendwann entzogen? Spätestens in diesem Zusammenhang müsste doch dann aufgefallen sein, dass die Mutter fehlt. Man hätte die Kinder doch sonst sicherlich bei ihr untergebracht oder es zumindest versucht. Und das finde ich alles irgendwie extrem komisch und auch da hoffe ich wirklich, dass irgendwann nochmal ein paar mehr Informationen dazu herausgegeben werden.
Ein weiterer rätselhafter Punkt in diesem Fall ist, dass niemand anders Heidi als vermisst gemeldet hat. Warum das ihre Eltern nicht gemacht haben, kann man sich ja denken, wenn der Kontakt zwischen ihnen und Heidi so schlecht gewesen ist. Sie werden sich ja nicht groß gewundert haben, dass sie eben nichts mehr von Heidi hören. Der Freund liefert ja ebenfalls eine Erklärung dafür. Aber was ist mit Freunden von Heidi? Generell konnte ich nur finden, dass Heidi wohl recht isoliert gelebt hat. Allerdings soll sie eine Clique von Freundinnen gehabt haben, mit denen sie regelmäßig in Amsterdam feiern gewesen ist. Und hier wird's jetzt ganz besonders tragisch, finde ich zumindest, denn diese Freundesgruppe, bei der sich Heidi ja logischerweise irgendwann auch nicht mehr gemeldet hat, ging dann einfach davon aus, dass Heidi sich zurückgezogen hat. Sie haben sich auch nicht groß gewundert. Sie haben auch nicht nachgefragt. Sie haben Heidi auch nicht als vermisst gemeldet. Sie haben das einfach mal so hingenommen und gedacht, ja gut, Heidi möchte jetzt nicht mehr mit uns feiern gehen, dann akzeptieren wir das so.
Ja, ich glaube, mir könnte das irgendwie nicht so passieren. Ich bin da eher so ein Stalker-Freund, wenn sich jemand mal ein paar Tage nicht meldet. Dann bin ich immer direkt hinterher so, ja, was ist los, ist alles in Ordnung? Und ich gebe dann irgendwie auch immer erst Ruhe, wenn ich dann noch eine Voicemail bekomme, weil ich immer denke, ja, eine Nachricht tippen kann jeder.
Oh, das ist aber, da bist du aber wirklich auf Zack.
Ja, zu viel True Crime.
Ja, ich glaube auch. Du bist aber auch andersrum auch jemand, der so zuverlässig ist, dass man sich sofort wundern würde, wenn du dich nicht mehr meldest, finde ich.
Ja, und ich mache das auch so, wenn ich das Gefühl habe, jemand wundert sich, warum ich mich nicht gemeldet habe oder so. Oder wenn ich selber irgendwie gemerkt habe, ich war jetzt die letzten Tage im Stress und vielleicht kurz angebunden. Auch dann schicke ich immer eine Voicemail, damit ich immer denke so, naja, dann sehen die Leute wenigstens, es ist wirklich alles in Ordnung. Ich weiß, kann man jetzt wahrscheinlich auch irgendwie irgendwann mal bald faken.
Ich könnte das faken, meine Stimme ist so ähnlich wie deine.
Oh, oh.
Nee, finde ich aber gut. Ich bin da ganz anders. Ich tauche manchmal auch tagelang ab und ich glaube, das ist auch nicht cool, aber ich wünschte, ich wäre da ein bisschen mehr so wie du, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja, von mir kannst du aber nicht abtauchen, weil ich bin dann diejenige, die ganze Zeit schreibt, was ist los und erst Ruhe gibt, wenn du eine Voicemail schickst.
Ja, das ist auch gut so, dann kann mich auch keiner entführen.
Ja doch, die könnten dich zwingen, jetzt eine Voicemail zu schicken, weil jetzt weiß es ja jeder, ja, ja scheiße.
Ganz sicher ist man natürlich nie und wir jetzt erst recht nicht mehr, aber nein, ich glaube aber grundsätzlich sollte man da schon ein bisschen immer mehr so die Augen offen halten, weil wenn Heidis Freundinnen da ein bisschen aufmerksamer gewesen wären, dann wäre das vielleicht schon viel eher ans Tageslicht gekommen. Ohne die jetzt natürlich beschuldigen zu wollen.
Nee, man kann die auch nicht beschuldigen oder denen irgendwie ein schlechtes Gewissen machen. Man weiß ja gar nicht, wie das Verhältnis zwischen denen war. Aber kommen wir jetzt erstmal zu dem, was wir über die Zeit wissen, zu der Heidi verschwunden ist. Das war im Jahr 2010. Genauer gesagt wird der Tag ihres letzten Kontaktes auf den 6. Mai festgelegt. Ob das aber auch wirklich der Tag ist, an dem sie verschwunden ist, das ist fraglich. Jedenfalls soll der 6. Mai der letzte Kontakt gewesen sein, der von offizieller Stelle aus registriert worden ist.
Heidi hatte im Gemeindehaus in Balen zu diesem Zeitpunkt einen vorläufigen Führerschein abgeholt, den sie zuvor beantragt hatte. Zumindest wurde der Führerschein abgeholt, der auf ihren Namen registriert war. In einigen Artikeln steht, dass man nicht genau sagen kann, ob Heidi den Führerschein selbst abgeholt hat oder ob ihn jemand in ihrem Namen für sie abgeholt hat. Sicher ist allerdings, dass Heidi anschließend den richtigen Führerschein niemals abgeholt hat. Es blieb also bei diesem vorläufigen Führerschein, der 3 Jahre lang gültig war. Das nächste nachvollziehbare Datum, zu dem sich Heidi bei den Behörden hätte melden müssen, war 2011. Zu diesem Zeitpunkt lief ihr Personalausweis ab und sie hätte eigentlich einen neuen beantragen sollen. Dies ist bis zum heutigen Tag allerdings nicht passiert. Etwas, was ebenfalls auffällig und extrem seltsam ist bei diesem Fall, ist, dass Heidi im November 2010 aus dem Bevölkerungsregister herausgelöscht worden ist. Die Bürgermeisterin von Balen sagt dazu, dass man jetzt nicht mehr nachvollziehen kann, auf wessen Wunsch hin diese Löschung geschehen ist.
Also sie wurde einfach aus dem Melderegister gelöscht. Man weiß aber nicht durch wen, das finde ich aber schon ziemlich auffällig.
Ja, keine Ahnung, ob sie das jetzt selber war oder ob das jetzt irgendjemand anders war, das ist halt einfach im Nachhinein nicht mehr nachvollziehbar. Ich habe mich dann aber auch gefragt, wenn sie wirklich das Land verlassen hat und ihr Ausweis abgelaufen war, wie das dann vonstatten gegangen sein soll.
Ja, ihr Ausweis ist ja erst 2011 abgelaufen und sie ist ja 2010 schon verschwunden, also sie könnte dann noch mit ihrem alten Ausweis ausgereist sein.
Achso, sie ist dann vielleicht mit ihrem alten Ausweis noch nach Spanien gereist und, also nein, sie hat die Familie verlassen, hat sich dann aus dem Melderegister ein paar Monate später austragen lassen, ist mit dem Ausweis noch beispielsweise nach Spanien gereist, wenn das stimmt, was der Ex-Freund sagt, und lebt jetzt da und dann ist irgendwann der Ausweis abgelaufen, aber sie hat den halt auch niemals erneuern lassen. Ja gut, könnte schon sein.
Bevor wir jetzt aber abschließend zu den Theorien kommen, gibt es noch einmal 2 Zitate. Denn sowohl Heidis Ex-Partner als auch eine Freundin finden ihr komplettes Untertauchen merkwürdig. Der Vater der Kinder sagt: Ich habe das Gefühl, dass sie ein anderes Leben begonnen hat. Aber sie lebte für ihre Kinder, also würde das keinen Sinn ergeben. Die Kinder und ich haben dieses Kapitel inzwischen abgeschlossen. Aber jetzt wird alles wieder aufgewühlt. Insgeheim hoffe ich, dass sie sich meldet, aber ich weiß ehrlich nicht, was passiert ist. Und eine Freundin von Heidi zweifelt ebenfalls ihr freiwilliges Verschwinden an. Sie sagt, Heidi war so stolz auf ihre Kinder, wirklich eine Mutter durch und durch. Ich konnte nicht glauben, dass sie ihre Kinder einfach so zurücklassen würde. Hier ist jetzt allerdings wieder die große Frage, was ist das für eine Freundin? Gehört sie zu dieser Clique aus Amsterdam? Aber es kann ja irgendwie nicht sein, weil die haben sich ja nicht über Heidis Verschwinden gewundert. Wieso hat diese Freundin Heidi dann nicht selber als vermisst gemeldet? Das ist irgendwie ein weiteres großes Rätsel.
Kommen wir jetzt zu den Theorien. Und hier sei ausdrücklich gesagt, dass das wirklich nur Theorien sind und dass diese rein spekulativ sind und auf dem beruhen, was bisher über den Fall bekannt ist. Und das ist nicht viel. Niemand soll hier in irgendeiner Form verdächtigt werden. Wir sprechen nur über die verschiedenen Möglichkeiten, die vor allen Dingen im Internet kursieren und sich um Heidis Verschwinden drehen. Theorie 1 – das freiwillige Verschwinden. In dieser Theorie wird davon ausgegangen, dass die Schilderungen des Partners von Heidi genau so stimmen, wie sie von ihm getätigt worden sind. In dieser Vorstellung ist Heidi wirklich drogensüchtig und entscheidet sich letztendlich gegen ihre Kinder und ihren Partner und für die Drogen. Sie verlässt das gemeinsame Zuhause mit ihren gepackten Sachen, lässt sich aus dem Melderegister löschen und beginnt irgendwo ein neues Leben. Ob sie unter diesen Umständen noch am Leben ist oder ob sie eventuell zu irgendeinem Zeitpunkt an den Drogen gestorben ist, ist unklar. Theorie 2. Das freiwillige Verschwinden in Verbindung mit einem Verbrechen. Es ist natürlich ebenfalls möglich, dass Heidi aus dem gemeinsamen Haushalt verschwunden ist, sei es wegen des Ultimatums des Ex-Freundes oder weil sie einfach so ein neues Leben beginnen wollte. In dieser Theorie verlässt sie ihr Zuhause mit der Absicht, anderswo ein neues Leben zu beginnen, gerät jedoch in eine gefährliche Situation und wird das Opfer eines Verbrechens. Für die Theorien des freiwilligen Verschwindens sprechen die Punkte, dass sie aus dem Melderegister gelöscht worden ist und dass sie ihre Klamotten und ihr Geld mitgenommen hat. Dagegen sprechen allerdings die Aussagen aus ihrem Umfeld, in denen es heißt, dass Heidi Mutter durch und durch war und ihre Kinder niemals alleine gelassen hätte. Theorie 3. Der Partner.
Die dritte Theorie ist die, die zuerst in den Medien und in der Bevölkerung am weitesten verbreitet war. Nämlich die, dass Heidis Partner etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Dafür spricht natürlich, dass er sie nicht als vermisst gemeldet hat und den Umstand, dass seine Freundin verschwunden ist, 14 Jahre lang geheim gehalten hat. Doch er liefert auch eine Erklärung, und zwar die Drogensucht und sein Ultimatum. Und dann gibt es natürlich noch eine andere Möglichkeit, nämlich Theorie 4, ein Verbrecher von außerhalb. In dieser Theorie ist Heidi jemandem zum Opfer gefallen, den wir hier an dieser Stelle gar nicht auf dem Schirm haben. Beispielsweise irgendeinem Bekannten oder einem Freund, von dem niemand aus ihrem Umfeld etwas gewusst hat. Natürlich kann sie auch ein Zufallsopfer eines Fremden gewesen sein, was allerdings im Zusammenhang mit dem Ultimatum ein wirklich großer Zufall gewesen wäre. Der Ex-Freund stellt ihr gerade das Ultimatum und daraufhin verschwindet sie und gerät an jemanden, der sie beispielsweise entführt oder umbringt. Das ist schon mehr als ein großer Zufall, kann aber natürlich auch sein. Welche von diesen Theorien haltet ihr denn für am wahrscheinlichsten? Fällt euch vielleicht noch eine fünfte Möglichkeit ein, was geschehen sein könnte? Verratet es uns gerne in den Kommentaren auf Spotify, Podimo, auf den anderen Podcast-Portalen oder auch gerne bei YouTube oder bei Instagram.
Wir werden an dieser Stelle nicht über die Theorien sprechen, da wirklich alles nur reine Spekulation war und wir das für und wieder ja schon im Abschnitt über die Theorien besprochen haben. Wir haben uns allerdings die Frage gestellt, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass jemand einfach plötzlich, freiwillig aus seinem Leben verschwindet? Also diese Geschichte vom Mann, der rausgeht, um angeblich Zigaretten zu kaufen und der nie wieder zurückkehrt, die kennt ja wahrscheinlich jeder. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass sowas wirklich passiert? Wie viele Menschen geben ihr Leben einfach auf, um unterzutauchen und beginnen irgendwo komplett neu?
Verlässliche Zahlen gibt es dazu natürlich nicht, denn dafür müssten sich sämtliche freiwillig verschwundenen Menschen einmal melden, was sie natürlich nicht machen. In Deutschland werden täglich zwischen 200 und 300 Menschen als vermisst gemeldet. Die meisten dieser Fälle klären sich jedoch schnell auf, etwa 2/3 innerhalb der ersten 3 Tage. Lediglich 3% der Vermissten bleiben länger als 1 Jahr verschwunden. Zurzeit werden in Deutschland rund 10.000 Personen vermisst. Einige davon werden Verbrechen zum Opfer gefallen oder von einem Elternteil entführt worden sein. Manches sind tragische Fälle von dementen Personen, die sich verlaufen haben. Dann gibt es viele Teenager, die aus schwierigen Verhältnissen abhauen und auf der Straße landen. Und es gibt einige Erwachsene, die einfach nichts mehr in ihrem Leben hält. Solche Fälle gibt es weltweit und ein paar davon sind bekannt geworden. Da wäre einmal Tim H. aus Berlin. Er verschwand 2008 im Alter von 32 Jahren und meldete sich 7 Jahre später bei seinen Eltern. Seinen Aufenthaltsort verriet er nicht, bestätigte aber, dass es ihm gut gehe und er neu angefangen habe. Oder der Fall von Alex Betty, seiner Mutter und seinem Opa. Alle 3 verschwanden in einem Spanienurlaub, da war Alex erst 11. Jahre später tauchte er wieder auf, nur mit einem Skateboard und einer Taschenlampe, und berichtete, dass er mit seiner Mutter und seinem Großvater jahrelang in einer Aussteiger-Community gelebt habe. Schaut man sich mal die amerikanische Seite The Charlie Project an, die sich mit ungeklärten Vermisstenfällen beschäftigt, findet man in der Gelöst-Sektion einige Fälle von Leuten, die sich gemeldet und bestätigt haben, dass sie freiwillig untergetaucht sind. Einige haben auch Selbstmord begangen, was aber erst Jahre später auffiel. Beispielsweise, weil sie ihre Autos in Gewässer steuerten und diese inklusive der Leichen im Zuge einer anderen Ermittlung oder Untersuchung gefunden wurden. Etwa 70% der gelösten Charlie-Fälle beinhalten freiwilliges Untertauchen. Aber das lässt sich natürlich nicht auf die Allgemeinheit übertragen und erst recht nicht weltweit. Dafür ist die Anzahl der gelösten Fälle zu klein und zu wenig repräsentativ. Trotzdem müssen wir festhalten, dass es natürlich Menschen gibt, die freiwillig verschwinden. Manchen wird der Alltag zu belastend. Andere wollen aus einer Beziehung entkommen oder vor Schulden davonlaufen. Heidis belastende Situation mit den Drogen und dem Ultimatum ihres Partners wäre ein Anlass gewesen, freiwillig zu verschwinden. Die Kinder natürlich ein Faktor, der dagegen sprach. Insofern müssen wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass sie untergetaucht ist, aber Beweise gibt es keine.
Abschließend bleibt jetzt noch zu sagen, dass die Polizei mehr denn je auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft. Der Fall ist ja erst Ende des Jahres 2024 bekannt geworden, also 14 Jahre nach Heidis Verschwinden. Anfang 2025 ging man damit an die Medien. Wenn jemand also Heidi kennt oder sie irgendwo gesehen hat, wird er gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Doch die Polizei richtet ihren Appell auch an Heidi selbst. Sollte sie irgendwo untergetaucht sein, dann soll sie sich bitte einmal melden, damit die Ermittlungen eingestellt werden können.
Das war der Fall von Heidi de Schiappa, zumindest der aktuelle Stand. Wir nehmen auf am 2. Februar. Im Moment gibt es aber dauernd Neuigkeiten zu dem Fall. Es kann also sein, dass bei der Ausstrahlung schon wieder etwas ans Licht gekommen ist. Wenn ja, erfahrt ihr es auf unserem Instagram-Account mordhoch2.truecrimepodcast. Dass Heidi über ein Jahrzehnt wie vom Erdboden verschluckt war, ohne dass jemand wusste, was mit ihr passiert ist, ist einfach tragisch und lässt viele Fragen offen. Ihre Geschichte zeigt uns wieder einmal, wie wichtig es ist, aufeinander zu achten und nicht den Kontakt zu verlieren. Damit niemand einfach so verschwindet, ohne dass es jemand merkt.
Und lasst euch Voicemails schicken, nur das ist halbwegs sicher. Oder am besten FaceTime direkt mit den Leuten, wenn ihr länger keinen Kontakt zu denen hattet oder so.
So persönlich, wie es geht.
Genau. Wir danken euch auf jeden Fall jetzt fürs Zuhören und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung. Gebt uns einen Daumen nach oben oder bewertet uns, je nachdem, wie es auf euren Podcast-Portalen möglich ist. Jede 5-Sterne-Bewertung, jeder Stream, die helfen uns weiter zu wachsen und solche Fälle ein bisschen bekannter zu machen. Wir freuen uns schon, wenn wir nächste Woche wieder mit euch gemeinsam einen Fall aufarbeiten können. Der wird dann auch wahrscheinlich etwas länger. Ich habe das Skript schon gelesen. Es ist wirklich sehr, 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 sehr lang. Sarah hat sich da echt viel Mühe mitgemacht.
Ja, und wenn ihr auch abseits der Folgen ein bisschen mit uns in Kontakt bleiben wollt, dann folgt uns gerne auch auf Instagram. Und wenn euch unsere Beiträge dort gefallen, lasst uns ein Like oder einen Kommentar da. Jede Interaktion macht uns sichtbarer. Außerdem reden wir gerne mit euch.
Ja, und teilt uns auch in euren Stories. Ich finde das immer so cool, wenn eine neue Folge kommt und manche fangen jetzt schon immer so an zu teilen und sagen, ja, ich höre die Folge gerade, ich bin jetzt gerade da und ich höre die unter diesen Umständen und so und haben das dann so in der Story und dann ist total egal, obwohl die Leute dann sind, ob die nur ihre Füße auf dem Sofa haben oder draußen mit dem Hund spazieren gehen. Ich finde das immer total toll, weil man dann das Gefühl hat, man ist irgendwie so ein bisschen Teil von dem Leben der Leute. Und deswegen, also teilt uns gerne mit, wo ihr uns hört. Teilt das in euren Stories oder wo auch immer. Und wir gucken uns das auf jeden Fall an.
Das sind immer so voll die Meilensteine, ne? Weißt du, was das für mich war? Der erste Spotify-Kommentar. Also kommentiert auch gerne bei Spotify.
Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss und bis dann.